Meine Erfahrung ist, dass die Frage, wie insbesondere kurzfristige Krisensituationen abgearbeitet werden können, sehr schön zeigen, wie handlungsfähig und wie schlagkräftig eine Kommune ist.
Der Wissenschaftscampus NRW im Dialog. Martin Florak tritt mit ExpertInnen aus Wissenschaft, Verwaltung und Politik ins Gespräch und bringt neue Perspektiven zusammen. Kein fertiges Skript und keine feststehenden Antworten. Wir denken gemeinsam anders über Phänomene aus Forschung und Praxis nach, öffnen Perspektiven und laden ein zum gemeinsamen Reflektieren. Denn vielleicht entsteht Erkenntnis genau dort, wo wir sie nicht geplant haben. Vika. Was, wenn es auch anders sein könnte?
Herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Vika-Podcasts. Wir haben es als roten Faden mal beschrieben, kommunale Handlungsfähigkeit ist das Thema 2026 und den Auftakt haben wir gemacht in Folge 1 mit Uwe Schneidewind. Die Folge bewerbe ich natürlich nochmal, auch gerne das Buch, was er geschrieben hat, Dienstschluss. Und im Dienstschluss sind wir beide heute im Gespräch nicht, ganz bestimmt nicht Dörte Diemert, die mir zugeschaltet ist als Gast aus Köln. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Diemert. Herzlich willkommen.
Ja, freut mich, hier zu sein.
Für diejenigen, die Sie nicht kennen, stelle ich Sie einmal kurz vor, denn Sie bringen sozusagen was total Interessantes mit, nämlich unheimlich viel Praxiseinblick und gleichzeitig aber auch Praxisreflexion, so will ich es mal nennen, weil in der Funktion, in der Sie sind, Sie sich ja nicht nur im täglichen Business befinden, irgendwie eine Kommune zusammenzuhalten, sondern man reflektiert ja auch die eigene Arbeit und das macht es natürlich total interessant und wertvoll. Sie sind seit 2019 Kämmerin und Dezernentin für Finanzen und Recht der Stadt Köln. Waren davor in einer anderen Großstadt Nordrhein-Westfalens, also können auch zwei Großstädte vergleichen. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal hin zurück, weil Sie vorher Stadtdirektorin und Kämmerin in Duisburg gewesen sind. Und Sie haben gleichzeitig auch einen akademischen Bezug, weil Sie lange Jahre am Freiherr vom Stein-Institut waren, der Universität Münster. Und Sie sind ein kommunalwissenschaftliches Institut. Insofern liegt Ihnen vielleicht so ein wissenschaftlicher Dreh nochmal besonders im Blut. Und das passt natürlich total gut. Und dann haben Sie was Uwe Schneidewind lustigerweise in Folge 1 für eine wichtige Ressource auch gehalten hat, die ihm gefehlt hat und die er sich ins Team geholt hat. Sie sind nämlich Juristin von Haus aus und er hat gesagt, es schadet nicht, auch juristischen Sachverstand zu haben, wenn man in Leitungsfunktionen in der Kommune ist. Das haben Sie sozusagen alles schon mit im Gepäck. Insofern wunderbar, dass Sie zugesagt haben, dass Sie mit mir sprechen in der heutigen Folge. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, ich würde tatsächlich auch noch eines ergänzen wollen, was ich persönlich auch immer als sehr hilfreich empfunden habe für die Arbeit. Mhm. Ich habe 8 Jahre Erfahrung bei einem kommunalen Spitzenverband. Also ich kenne, sagen wir mal so, Politik, Begleitung und Beratung auch aus der Verbandsperspektive. Das hat mir jedenfalls für meine Arbeit hier vor Ort sehr geholfen.
Mhm. Wunderbar. Das ist super und genau das macht es interessant. Und das Thema kommunale Handlungsfähigkeit ist irgendwie riesig, aber interessanterweise aus meiner Sicht, das wäre so ein bisschen die Grundprämisse, unterbeleuchtet in diesem ganzen Reformfuror über staatliche Handlungsfähigkeit insgesamt. Weil gerade bei zum Beispiel dem Papier, was wir gesehen haben von Voskuhle und Team, wo es um staatliche Handlungsfähigkeit ging, interessanterweise oder vielleicht auch bezeichnenderweise die kommunale Ebene so ein bisschen ausgespart worden ist. Da waren ganz viele Vorschläge zum Thema Verwaltungsmodernisierung, die bezogen sich aber fast alle ausnahmslos auf die Bundesverwaltung, die jetzt ja gar nicht so einen Riesenanteil hat, sondern die allermeisten Verwaltungsangelegenheiten begegnen uns ja auf der kommunalen Ebene und vielleicht noch auf der Landesebene und gar nicht so selber im Bund. Und deswegen ist einfach interessant, mal zu gucken, wie steht es denn eigentlich um die kommunale Praxis. Bevor wir da eintauchen, aber trotzdem ein bisschen die Frage, weil eine Annahme, die wir wahrscheinlich, die sozusagen mitschwingt und erst recht, wenn man hört, dass Sie Kämmerin sind, taucht natürlich immer die Frage der finanziellen Handlungsfähigkeit extrem dominant auf. Wenn wir mal das sozusagen außen vor lassen, ganz bewusst, die Finanzausstattung der Kommunen, was würden Sie sagen, macht eigentlich das zentrale Element aus, damit eine Kommune handlungsfähig ist?
Also natürlich spielen die Finanzen eine riesige Rolle. Aber sie sind nicht das allein Entscheidende, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Also eine Handlungsfähigkeit bemisst sich ja für den Bürger darin, dass wir in der Lage sind, Probleme und Aufgaben, die sich aus dem Zusammenleben der Menschen vor Ort ergeben. Es knubbelt sich einfach unglaublich viel in den Städten und Gemeinden. Da leben viele Menschen auf einem Haufen zusammen und daraus ergeben sich Aufgaben von der Abfallentsorgung über Gesundheitsversorgung, über Verkehrsfragen, Kita, Sport, Kultur. Dass wir in der Lage sind, die zu erkennen und da, wo wir Handlungsbedarf erkennen und uns die Bürgerinnen und Bürger auch transportieren, dass wir in der Lage sind, die zu lösen. Da spielen Finanzen eine Rolle. Aber das spielt auch eine Rolle. Funktionieren wir in Gänze? Haben wir die Personalkapazitäten? Haben wir die Organisationsstrukturen? Haben wir ein Miteinander zwischen den politisch dominierten Entscheidungsgremien und den Verwaltungsgremien, das dazu führt, dass Probleme auch in einer überschaubaren Zeit einer Lösung zugeführt werden? Und wir erleben das, wenn das nicht funktioniert, aber die Gelingensbedingungen sind deutlich komplexer als nur das Geld. Obwohl das Geld natürlich, gerade in der jetzigen Situation, das erlebe ich schon auch, ein Punkt ist, der uns unglaublich umtreibt, aber es ist nicht alles.
Jetzt haben Sie gesagt, es sind Institutionen, es sind Akteure, aber natürlich auch das Zusammenspiel von Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung. Das ist ja eigentlich auch interessant, ne? Wir reden ja eigentlich von kommunaler Selbstverwaltung und die Politik ist so ein, sozusagen zwar ein prägendes Element, aber ja nicht sozusagen das Konstitutive für die kommunale Ebene. Woran würden Sie sagen, wenn man eine Stadtverwaltung anguckt, merkt man am schnellsten, ob da es gut oder schlecht um die kommunale Handlungsfähigkeit bestellt? Es gibt so ein paar Highlights, ein paar Marker, wo Sie sagen können, daran kann man es relativ schnell ablesen, wie die Kommune aufgestellt ist.
Also den einzelnen Marker würde ich jetzt nicht sehen. Und es ist vor allen Dingen auch nicht ausschließlich und alleine die Sichtweise der Öffentlichkeit auf die Verwaltung. Sondern meine Erfahrung ist, dass die Frage, wie insbesondere kurzfristige Krisensituationen abgearbeitet werden können, sehr schön zeigen, wie handlungsfähig und wie schlagkräftig eine Kommune ist. Also gelingt es einer Kommune, die Personalressourcen zusammenzubinden und auch so untereinander abzustimmen, dass wir zügig Entscheidungen herbeigeführt bekommen und ein Problem gehandelt und gelöst bekommen. Das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Indikator. Das ist nicht immer unbedingt das normale Leben in der Kommune, weil wenn wir nicht im Krisenmodus sind, kommen ja gewisse Ressort-Egoismen, kommen bestimmte auch Abstimmungsnotwendigkeiten wieder in Teilen ganz anders zum Tragen. Aber wenn Sie wirklich wissen wollen, was Kommunen können und ob sie wirklich handlungsfähig sind, ob sie funktionieren in ihrer Entscheidungsstruktur und auch so von dem Mindset ihrer Leute, dann gucken Sie sich an, was Kommunen in der Lage sind zu bewerkstelligen, wenn sie eine zentrale Aufgabe vor die Füße gelegt bekommen. Und dann werden Sie feststellen, dass in der Regel die kommunale Ebene sehr wohl und sehr gut in der Lage ist, das abzuarbeiten. Das, was in Teilen im Alltagsgeschäft durchaus auch dazu führt, dass gewisse Dinge immer wieder ins Hintertreffen geraten und es auch Frust manchmal vor Ort gibt, ist ein Übermaß an Anforderungen, ist ein Übermaß an damit einhergehenden Abstimmungsnotwendigkeiten. Aber ich finde, daran macht man es ganz gut fest. Es ist nicht immer automatisch die Frage, wie ist das Bild der Medien auf die Kommunen? Das ist meist auch ein Stück weit kritisch eingefärbt. Ist vielleicht auch ein Thema, über das wir noch sprechen werden. Aber die Krisenfähigkeit der Kommunen ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Indikator. Und die ist nach wie vor gut, aber sie wird auch ganz schön strapaziert im Moment.
Ich verstehe das jetzt so, als ob vielleicht so Krisen so einen Katalysatoreffekt haben, sozusagen von Zuständigkeit auf Verantwortlichkeit umzustellen, weil üblicherweise ja eine Verwaltung nach Zuständigkeiten organisiert ist. Aber man sich das ein oder andere Zuständigkeitsspiel, was wir auch erleben als organisationssoziologische Kategorie, dann nicht so richtig funktioniert, wenn es darum geht, eine akute Problemlage zu lösen. Also dann greift sozusagen eher der Verantwortlichkeitsmodus. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich glaube, da ist was dran. Also ich will jetzt, ich meine, man kann da ganz viele Themen beleuchten. Also wenn wir zum Beispiel die Organisationsstrukturen in unseren Kommunen uns anschauen, dann stellen wir ja fest, dass manche der Zuständigkeiten und der Organisationen bewusst auf Checks and Balances angelegt sind. Also das heißt, ich habe notwendige Entscheidungskompetenzen auf unterschiedliche Organisationseinheiten verteilt. In Teilen ist das sinnvoll und notwendig, weil man dadurch eine interne Kontrolle sicherstellen kann, weil wir ein Vier-Augen-Prinzip benötigen, weil ich bestimmte Bereiche in der Verwaltung bei Entscheidungsfindungen mitnehmen muss und auch einbinden muss. Also teilweise steht hinter solchen institutionellen Aufgliederungen, nehmen wir mal so ein Beispiel, dass die Kämmerin in verschiedenen Bereichen auch reinschauen muss und mitbestimmen muss, dass wir Mitzeichnungsverfahren haben, stehen ja auch kluge und gute Erwägungen dahinter. Das kann aber insbesondere, wenn diese Institutionen und diese Ressorts, die dahinter stehen, auch gleichzeitig noch mit machtpolitischen Interessen hinterlegt sind und vielleicht auch mit anderen politischen Farben besetzt sind, durchaus dazu führen, dass diese Zuständigkeitsverteilungen dazu führen, dass es auch politisches Taktieren zwischen den Dienststellen gibt, es Abstimmungsnotwendigkeiten bis hin in die Politik gibt und es auch zu gegenseitigen Blockaden kommt, die erst aufgelöst werden müssen. Da spielen Ressortegoismen eine Rolle, da spielen dahinterliegende politische Interessen teilweise eine Rolle. Und das verlangsamt in Teilen im alltäglichen Geschäft auch bestimmte Abstimmungsverfahren. Das heißt nicht, dass sie nicht zu einem Ende kommen. Manche dieser Verfahrens und dieser Abstimmungsnotwendigkeiten sind ja auch bewusst gewollt, um alle Interessen mitzunehmen, um alle Aspekte zu sehen. Aber sie führen dazu, dass Themen auch manchmal verlangsamt werden und auch manchmal blockiert werden können, aus politischen Hintergründen, aus anderen Aspekten heraus. Und wenn Sie eine Krisensituation haben, die eine klare Fokussierung auf ein Ziel fest vorgibt und diese Mechanismen ein Stück weit außer Kraft setzt, dann merken Sie und dann erleben Sie, wie schlagkräftig tatsächlich auch Verwaltung ist und wie groß auch die Bereitschaft ist, teilweise Zuständigkeitsfragen hinten anzustellen oder aber auch Bedenken, Prüferfordernisse hinten anzustellen. Also die wahre Leistungskraft einer Verwaltung wird in solchen Momenten, finde ich, immer ganz gut sichtbar.
Mhm. Wenn ich den Gedanken ein bisschen weiterspinne, ich habe da vor ein paar Jahren im Zuge der Corona-Pandemie mal ein bisschen länger mit Kollegen nicht nur diskutiert, sondern wir haben dazu auch publiziert, dass dieses Krisentheorem ja total dominant geworden ist in den letzten Jahren. Also wenn man versucht, sich zurückzuerinnern, wann wir sozusagen keine zu handelnde Krise gehabt haben, dann fällt uns im Zweifelsfalle gar keine Phase ein, wo das der Fall gewesen ist, sondern wir reden jetzt von Polykrisen und multiplen Krisen und stapelnden und sich parallel auftürmenden Krisenphänomenen. Ein bisschen klingt das jetzt so durch bei dem, was Sie gesagt haben, dass vielleicht diese Krisenlogik auch eine gewisse Handlungsermöglichungskomponente hat, dass man nämlich sagt, naja, wir haben jetzt Krise, jetzt müssen wir schneller, jetzt müssen wir anders, jetzt müssen wir außerhalb der Formalstruktur operieren. Ich will es mal in zwei Richtungen aufdröseln, weil das hat ja möglicherweise zwei Folgen. Das eine kann sein, dass es demokratiepolitisch nicht ganz unheikel ist, wenn man sagt, naja, Dinge, die in Krisensituationen gehen, aber normalerweise nicht, die werden jetzt möglich gemacht, ist doch super. Und deswegen erfinden wir jetzt alle möglichen Krisen, damit was schneller geht. Zweite Problematik, vielleicht anders gelagert, ist, wenn wir uns sozusagen mit Krisen behelfen und sagen, das öffnet Gelegenheitsfenster, Dinge anders zu machen als im Routinebetrieb, denken wir zu wenig über den Routinebetrieb nach. Man könnte ja auch sagen, es wäre vielleicht sinnvoller, sich über das eine oder andere in der Regelstruktur, in den formalen Logiken zur Brust zu nehmen und das zu verändern. Und wenn man die beiden Punkte zusammennimmt, firmiert ja manches davon unter dieser Idee von Bürokratieabbau. Was ich interessant finde, ist, weil Bürokratieabbau irgendwie so eine Chiffre und irgendwie ein Argument ist, was dann nicht weiter aufgedröselt werden muss, weil es jeder intuitiv versteht. Aber wir reden selten von Umbau, von Anpassung oder von Renovierung. Wie müsste man denn möglicherweise an Regelstrukturen was verändern, damit die vielleicht krisentauglicher sind, damit man sozusagen die Krisen gar nicht als Katalysator braucht, sondern andere Dinge, die wir in Krisen, so habe ich sie ja verstanden, positiv lernen kann, auch im Normalmodus von kommunalen Entscheidungsprozessen durchbekommt?
Also da steckt jetzt ja ganz, ganz viel drin in der Frage. Deswegen will ich versuchen, das mal ein bisschen auseinander zu klamüsern. Also zunächst einmal, ich glaube, es ist nicht die Lösung, dass wir anstelle einer Krise auf einmal Polykrisen ausrufen. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Krisenmodus, den ich gerade besprochen habe, den Mitarbeitenden unglaublich viel abverlangt. Mhm. Weil sie verlangt Verantwortungsübernahme, Sie haben das schon angesprochen. Sie verlangt in Teilen die Bereitschaft, sich auch manchmal von Regelverfahren zu lösen, bisweilen auch sich über sie hinwegzusetzen, weil manche der Regeln sind so gestaltet, gerade was Verfahrensvorgaben angeht, dass sie in der Krise nicht alle Schritte so in dieser Form durchführen können. Und nach der Krise kommt häufig dann auch bisweilen das böse Erwachen, kommen die Rechnungsprüfungshöfe, die dann im Nachgang sagen, dieses und jenes und solches. Rückblickend ist es dann so, dass man ja auch manchmal klüger geworden ist. Und also das verlangt den Mitarbeitenden und auch den EntscheidungsträgerInnen in der Stadt enorm viel ab, dieses Krisenmanagement. Die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme ist da. Aber sie bedarf auch des Mutes und sie geht auch nicht selten mit einem gewissen Risiko einher. Und das heißt, wenn wir jetzt einfach mehr Krisen ausrufen, dann führt das schon auch irgendwann zu Ermüdungserscheinungen. Also das können Sie, diese Bündelung der Kräfte, das können Sie sicherstellen in einer Krisensituation und dann fahren auch alle Leute zur Hochform auf. Aber diesen Zustand können Sie nicht zum Dauerzustand an der Stelle machen, nicht, wenn die Regelverfahren nicht auch angepasst werden. Und deswegen bin ich der absoluten Überzeugung, dass man sieht, dass man in dieser Krisenfähigkeit die Handlungsfähigkeit sieht, was eigentlich geht und es das Ziel sein müsste, die Routineverfahren an der Stelle auch so zu optimieren und auch so zu verändern, dass wir diese Schlagkraft und auch diese Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme auch im Normalbetrieb haben. Mhm. Und damit bin ich tatsächlich auch beim Bürokratieabbau. Was passiert in einer Krise? In einer Krise wird normalerweise ausgerufen, das ist jetzt das Wichtigste und die anderen Dinge können ein Stückchen hinten anstehen. Und erst im Nachgang sortiert man das dann, ich sage jetzt mal so ein bisschen. Ja. Und die Verantwortung der Führungskräfte ist es in so einer Situation natürlich auch zu gucken, wie weit geht man, was kann man verantworten, damit die Verwaltung auch nach der Krise dann auch noch immer gut dasteht und wir nicht im Nachgang dann erleben, dass das Blaming beginnt, warum hat man bestimmte Dinge so entschieden und nicht anders. Im Normalprozess haben wir aber diese Priorisierungsentscheidung nicht. Und es wird meist unterschätzt, mit welcher Vielfalt an Zielsetzungen, Aufgabenstellungen, aber auch Verfahrensanforderungen eine Kommunalverwaltung im alltäglichen Prozess beschäftigt ist. Schon jetzt sind viele Führungskräfte dabei und wissen, sie können nicht alle Anforderungen gleichermaßen erfüllen und müssen ein Stück weit priorisieren. Das kostet enorme Kapazitäten, weil es dem normalen Verwaltungsmitarbeiter natürlich auch nicht liegt, einfach Regeln zu ignorieren oder zu missachten, sondern er möchte sich korrekt verhalten. Wir alle haben in der Regel einen Amtseid geleistet, dass wir Recht und Gesetz wahren. Wir sind durchaus auch VerfechterInnen der These, dass Verfahren auch einen Sinn haben, weil sie ja bestimmte Interessen einbinden. Nur sind diese Verfahren und diese Regelwerke inzwischen derart komplex, dass in Teilen die Verwaltungen enorm verlangsamt, diese Vielzahl der Bälle gleichzeitig zu bespielen und in der Luft zu halten. Ich habe immer mal wieder bei den Bürgerinnen und Bürgern die Diskussion, dass die dann sagen, das kann doch nicht so schwer sein, diese eine Aufgabe zu bewerkstelligen. Und ich sage dann immer, nein, das ist auch nicht so schwer, diese eine Aufgabe zu bewerkstelligen. Diese eine Aufgabe zu bewerkstelligen und parallel aber noch 20, 30 Parallelprozesse zu bewerkstelligen mit demselben Personal, das ist die besondere Herausforderung. Mhm. Und ein Entschlacken, also wirklich Bürokratieabbau, Standards auch in Teilen, bisweilen kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, das würde uns Luft schaffen, um uns dann auch wirklich mal auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Setzt aber voraus, dass wir Klarheit darüber haben müssen, was ist das Wichtige? Und das sind Entscheidungen, die teilweise nicht auf der kommunalen Ebene getroffen werden, sondern auf der Bundes- und der Landesebene. Und wo wir dann auch ein bisschen Spielball der politischen Entscheidungen sind, die auf anderer Ebene getroffen werden.
Jetzt in Ihrer Funktion und Rolle in ja, kommunaler Leitungsfunktion. Was wäre der Maßstab, Ihr persönlicher Maßstab für Priorisierungsmöglichkeiten? Also wie priorisieren Sie in Ihren Zuständigkeiten? Welche Handlungsmöglichkeiten haben Sie? Welche nutzen Sie? Welche Kriterien legen Sie an, um zu sagen, da lege ich jetzt mein Augenmerk drauf und hier sozusagen ermuntere ich zu einem Auge zudrücken, weggucken, sozusagen im Moment nicht beachten, liegen lassen. Ja? Also was haben Sie sozusagen im Köcher und wie können Sie das vermitteln?
Also das ist immer es ist ein vielfältiger Strauß an Abwägungen, die getroffen werden. Also ich bin Juristin, das heißt, ich lege normalerweise schon großen Wert darauf, dass wir auch korrekt agieren und uns an Recht und Gesetz halten. Trotzdem gibt es teilweise ein Übermaß an Bürokratie und auch an Vorschriften, dass sowohl ich als auch andere Führungskräfte feststellen, dass wenn wir alles eins zu eins ganz korrekt abarbeiten, dass wir derartig mit Berichterstattung, mit Informationssammeln und Aufarbeiten beschäftigt sind, dass wir quasi keine PS mehr auf die Straße bekommen, um nach vorne zu gehen. Das heißt, der Abwägungsprozess wird alltäglich auf allen Ebenen in der Verwaltung gemacht. Und es ist schwer, das allgemein runterzubrechen. Es hat sehr viel auch mit den jeweiligen Bereichen zu tun. Es ist ganz häufig eine Risikoabwägung. Und die Risiken, die wir mit einpreisen, sind natürlich, was passiert eigentlich, was geht schief, wenn ich bestimmte Themen nicht angehe? Also wie groß ist dieses Risiko einzuschätzen? Wie groß sind die Probleme? Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit? Und dabei geht es natürlich um juristische Risiken. Es geht um finanzielle Risiken, es geht aber auch um Reputationsrisiken. Mhm. Und das wird meist in Gänze betrachtet. Das ist nicht immer eine Entscheidung, die immer gleich ausfällt. Viele Führungskräfte haben da, ich würde mal sagen, einen gesunden Menschenverstand an der Stelle entwickelt, wie sie bestimmte Abwägungsentscheidungen treffen. Und in einer Krise tun wir das mit einer sehr hohen medialen Rückendeckung. In einer Krise versteht jeder, dass das notwendig ist und dass man sich auf die Krisenbewältigung konzentriert und vielleicht andere auch wünschenswerte Themen hinten anstehen. Im Normalverfahren haben wir diese mediale und auch politische Rückendeckung nicht. Und deswegen wird es schwieriger und verlangt es den Leuten immer mehr Krafteinsatz auch ab, dann trotzdem derartige Entscheidungen zu treffen. Und ich meine, dass dieser Ressourceneinsatz geringer werden muss, indem wir tatsächlich an die Regelstrukturen auch drangehen und gucken, ob wir uns nicht verschlanken. Also nehmen Sie im Bereich der Sozialverwaltung das Übermaß an Gesetzen. Also selbst Experten im Bereich der Sozialverwaltung sagen, dass sie teilweise nicht, dass es nicht nur die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr durchblicken, welche Ansprüche eigentlich wo, wie existieren und womit verrechnet werden, sondern teilweise auch die Sachbearbeitungen vor Ort. Und das kann eigentlich nicht Sinn und Zweck eines Regelwerkes sein. Also wir kämpfen teilweise damit, dass wir einen derartigen Wunsch nach Einzelfallgerechtigkeit haben, und der dann auch in Gesetzesvorhaben gegossen worden ist, die aber auch operativ umgesetzt werden müssen, indem wir uns in Teilen auch verlieren.
Das ist ja so klassischerweise, was wir dann als Komplexitätsüberforderung wahrnehmen würden. Also die Komplexität überfordert erstmal im Verständnis der dahinterliegenden Regeln und dann des Zusammenwirkens dieses Spiels. Ich wollte nochmal zwei Punkte aufspießen, die Sie gerade genannt haben, Ihnen zwei sozusagen Heuristiken zuspielen, die ich ganz interessant fand beim drüber nachdenken, wenn man ein bisschen abstrakt drauf guckt. Wolfgang Seibel, ein Verwaltungswissenschaftler, ein ganz tolles Buch mal bei Suhrkamp geschrieben, Verwaltung verstehen. Das ist ganz schön, da taucht das Theorem akademisch auf und er nennt das so andockend an Luhmann eigentlich die brauchbare Illegalität. Und der Uwe Schneidewind hat das in der Folge mit mir auch nochmal thematisiert und hat das zu der ziemlich klaren These verdichtet, zu sagen, wenn man sich überall an legale Voraussetzungen halten würde, wäre man im Prinzip überhaupt nicht mehr handlungsfähig in der Kommune. Also ohne ein gewisses Ausmaß an brauchbarer Illegalität kann man eigentlich einpacken. Die zweite Sache kommt aus einer anderen Richtung, nämlich aus einer soziologischen Betrachtung von Hartmut Rosa. Der hat zuletzt von so einer Unterscheidung von Situation und Konstellation gesprochen, was ich ganz interessant finde. Und er hat ein schönes Bild, mit dem, glaube ich, auch das Buch beginnt. Es geht sozusagen um den VAR im Fußball. Also der Schiedsrichter ist üblicherweise in einer situativen Entscheidungskompetenz und sagt, ich entscheide jetzt hier, ist das ein Kontakt, den ich als faul werte oder ein Kontakt, den ich noch durchgehen lasse. Also er kann sozusagen situativ entscheiden. Und die These von Hartmut Rosa ist, dass wir ganz viele Konstellationen statt Situationen haben. Das heißt, die Konstellation unterscheidet sich gewissermaßen dadurch von Situationen, dass alles festgelegt ist. Wir werden sozusagen zur Erfüllungsgehilfen von bestimmten konstellativen Umständen, die wir gar nicht beeinflussen können. Also unsere Entscheidung als Akteure bleibt sozusagen virtuell. Also der Schiedsrichter entscheidet gar nichts mehr situativ, sondern er kriegt den VAR aufs Ohr, er muss sich das angucken. Eigentlich ist die Entscheidung klar, er hat überhaupt keinen Ermessensspielraum. Wenn ich jetzt mal die beiden Sachen zusammenziehe und sozusagen mit Ihrer kommunalen Erfahrung abfrage, also wie oft fühlen Sie sich vielleicht auch irgendwie gewichtet in der Situation, dass Sie wirklich in einer Situation sind? Und wie häufig finden Sie sich in Konstellationen wieder, wo Sie denken, Mensch, ich soll doch hier irgendwie auch Führung ausüben und als Führungskraft agieren, aber ich habe überhaupt keine Möglichkeiten, überhaupt Führungsspielräume auszuloten. Und das Zweite, das haben Sie ja auch schon angetippt bei der Frage, wenn Sie als Juristin drauf gucken, muss Sie das doch unter auch einen berufsethischen Druck setzen, zu sagen, also ich komme quasi außer mit zum Teil zumindest brauchbarer Illegalität hier gar nicht mehr durch. Das ist doch im Prinzip wahrscheinlich für eine juristische Perspektive der Offenbarungseid par excellence, oder?
Also ich will gerne mal mit dem letzten und damit mit Ihrer ersten Frage eigentlich anfangen. Stichwort brauchbare Illegalität. Ja, es ist für eine Juristin, die ja auch ein Stück weit die Schönheit eines Regelwerks und auch gelernt hat, dass wir es mit einem Rechtssystem zu tun haben, was aufeinander abgestimmt ist, was in sich konsistent ist. Mich hat das immer fasziniert, auch als Studentin zu sehen, wie alles ineinander greift und systematisch aufeinander aufgebaut ist. Es frustriert einen, wenn man mit diesen Irrungen und Wirrungen eines Rechtssystems zu tun bekommt, die es aber auch gibt. Also es ist nicht so, als wenn unsere Rechtsordnung in sich immer konsistent wäre. Und es gibt Regeln, die sich tatsächlich vor Ort widersprechen. Und wir erleben in Teilen, ich hoffe, das ist nicht nur eine Beobachtung, die ich mache, weil ich älter werde, sondern ich glaube schon, dass auch Gesetzgebung kurzlebiger geworden ist, schneller geworden ist, auch nicht mehr dieselbe Qualität hat, wie sie vor 20, 30 Jahren in Teilen oder wie wir sie im bürgerlichen Gesetzbuch schon vorgefunden haben. Das heißt, wir sind hier vor Ort auch mit Situationen konfrontiert, dass der Gesetzgeber sehr kurzfristig auf bestimmte Phänomene reagiert und die gesetzgeberischen Lösungen, also das Regelwerk, was er schafft, in Teilen nicht zu Ende gedacht ist und in Teilen die praktische Perspektive vor Ort nicht hinreichend mitgedacht hat. Und wir dann vor Ort in der Umsetzung, eigentlich sollen wir ja nur exekutieren, in der Umsetzung dann feststellen, dass der Gesetzgeber bestimmte Themen nicht zu Ende gedacht hat. Und wir praktisch diese Themen teilweise nicht zueinander bekommen können. So, jetzt kann ich sagen, ich setze die Scheuklappen auf und sagen, ich bin in der ausschließlich und alleine in der exekutiven Umsetzungsverantwortung. Und dann strecke ich die Flügel und mache nichts mehr. Das ist natürlich nicht der Anspruch einer Verwaltung und das ist auch nicht der Anspruch der Bürgerinnen und Bürger, den sie an ihre Verwaltung tragen. Mhm. Und deswegen, ja, das zerreißt uns manchmal als Juristinnen und Juristen vor Ort. Trotzdem sehen wir, dass Recht nicht perfekt ist, dass auch der Gesetzgeber nicht perfekt ist. Und wir versuchen immer im Rahmen, möglichst im Rahmen des Gesetzes und im Rahmen auch der Intention eines Gesetzgebers, solche Konflikte vor Ort auch aufzulösen, bestmöglich aufzulösen. Und es ist tatsächlich so, das habe ich vorhin schon gesagt, dass es manchmal Bereiche gibt, wenn wir, dass sich Regeln untereinander widersprechen. Und dann können wir nicht beide gleichermaßen einhalten. Das funktioniert nicht. Das aufzulösen vor Ort ist ein Stück weit auch Aufgabe letztlich eines Managements vor Ort. Und das setzt enorm Führung voraus, insbesondere gegenüber den Menschen, die ja auch Sorge haben, dass wenn sie Regeln nicht korrekt umsetzen, dass sie sich dann angreifbar machen. Sie können das einfangen, indem Sie versuchen, Entscheidungen zu dokumentieren. Es gibt ja durchaus eine Managementregel, dass wenn Sie dokumentieren, unter welchen Unsicherheiten, unter welchen Rahmenbedingungen Sie Entscheidungen getroffen haben, dass Sie dann auch aus der persönlichen Haftung auch rauskommen. Also es gibt durchaus Mittel und Wege, das aufzulösen. Und damit komme ich zu der Frage, sind wir nur noch situativ unterwegs oder reagieren wir noch auf Konstellationen? Sie wollen dazwischen, bitte.
Ja, genau. Weil ich gerade bei der Verantwortung hing, weil das ist mir genau, also dockt da an, weil das fand ich einen Vorschlag, der interessanterweise jetzt hier bei Steinbrück, Voskuhle und Jeckel und so weiter mit drin war, die gesagt haben, naja, wir müssen sozusagen den Regelapparat zurückbauen und wir müssen die persönliche Verantwortung stärken. Das sorgt dafür, dass möglicherweise dann das persönliche Haftungsrisiko eher steigt. Ist das dann nicht total kontraproduktiv als Vorschlag, sowas zu machen? Weil Sie haben ja gerade gesagt, Sie müssen im Prinzip glaubhaft ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermitteln, dass sie aus der persönlichen Haftung rauskommen, dass wenn sie risikoaffiner unterwegs sind und vielleicht bereit sind, sozusagen im Sinne von in der Sache zu entscheiden, genau hier ins Risiko zu gehen, dann ist doch das Schlimmste, womit man drohen kann, ist, dass sie möglicherweise doch die Haftungsrisiken hochfahren, wenn sie den Regelapparat zurücksetzen oder nicht.
Ja, also es ist natürlich so, dass niemand gerne letztlich haftet und das durchaus eine Rolle spielt. Im Übrigen nicht nur bei Verwaltung, sondern ich bin ja auch Beteiligungsdezernentin und ich habe ganz viel auch mit Vorständen von Gesellschaften zu tun, die ja privatrechtlich organisiert sind. Und die Frage, was ist mit einer Vorstandshaftung, wie weit gehe ich, was mache ich, spielt auch dort immer eine Rolle. Das ist ein ganz normaler und nachvollziehbarer menschlicher Wunsch, dass wenn ich beruflich tätig bin für eine Organisation, dass ich am Ende nicht zur Person meinen Kopf für etwas hinhalte, was letztlich organisatorisch angelegt ist. Mhm. Und das kann man niemandem vorwerfen. Und ich glaube schon, dass wir auch ein Stück weit Reformbedarf auch im Haftungsrecht an der Stelle haben. Aber nicht nur im Haftungsrecht, sondern tatsächlich auch ein Stück weit in der Wahrnehmung, wie Medien und auch wie die Öffentlichkeit mit Fehlern von Verwaltung umgeht. Also das Thema Fehlerkultur und auch Fehlertoleranz ist meines Erachtens in Deutschland noch ausbaufähig. Ich will es mal so sagen.
Das ist nett formuliert, ja.
Wir erleben es immer wieder und das meine ich auch in der Krisensituation. Da wird gehandelt, aber wie häufig erleben wir im Nachgang, dass im Nachgang dann aufgeräumt wird, nachgeschaut wird und dann gesagt wird, wie konnte man bloß und warum ist dieses oder jenes passiert? Mhm. Und es ist auch heute noch so, dass wenn irgendwo etwas schief geht oder passiert, ein Unglück passiert, ist zu allererst die Frage da, ja, ist das denn nicht ausreichend geregelt? Und ist auch der erste Reflex häufig des Gesetzgebers, nach strengeren Regeln zu rufen? Also diese Bereitschaft, ein Stück weit auch das Risiko zu ertragen, dass auch manchmal Dinge schiefgehen. Ich glaube, dass wir da auch ein Stück weit dran arbeiten müssen, wenn wir insgesamt mehr Flexibilität haben wollen und mehr Schnelligkeit an der Stelle haben wollen. Also unser Sicherheitsbedürfnis ist an der Stelle doch sehr stark ausgeprägt. Also insofern, ich meine schon, dass wenn wir vorankommen wollen, wir eine stärkere Verantwortungsübernahme auf allen Ebenen in der Verwaltung brauchen. Wir werden nicht schneller werden, wenn die Bereiche, die unter den Führungskräften sind, alle kritischen Risikoentscheidungen nach oben delegieren. Dann haben wir Flaschenhalseffekte, dann verlangsamen sich die Prozesse. Also wir müssen die Leute dazu befähigen und in die Lage versetzen, mit dem Regelwerk, was wir schaffen, auch verantwortungsvoll umzugehen. Ich glaube, dass das im Moment in Teilen überkomplex ist, dass Leute deshalb auch echt Schwierigkeiten haben, voranzuschreiten und ganz viele Themen immer wieder nach oben auch delegiert werden. Mhm. Es ist aber nicht so, als wenn man nicht ein Stück weit auch Mechanismen hätte, damit umzugehen. Und damit würde ich Ihre Frage beantworten wollen. Haben wir überhaupt Entscheidungskompetenzen oder sind wir in Konstellationen, wo wir quasi nur eine einzige vermeintliche Entscheidungsoption haben? Mhm. Ich finde, dass es tatsächlich in der Verwaltungspraxis deutlich differenzierter ist. Natürlich ist es so, dass eine Verwaltung in der Lage ist, Ihnen als Führungskraft, ich sage immer, die Bücher so schmutzig zu schreiben, dass Sie nur eine einzige Entscheidung treffen können. Und natürlich haben Sie, wenn Sie ein derart komplexes Regelwerk haben und Sie haben die unterschiedlichen Ressorts, die vielleicht auch über die verschiedenen Interessen wachen, alle Möglichkeiten, dass Ihnen all diese Ebenen sagen, aber ihr müsst diesen Aspekt noch bedenken und jenen Aspekt noch bedenken. Und wenn Sie dann gegenläufige Aspekte haben, sind Sie am Ende in so einer Situation, dass Sie quasi nichts mehr entscheiden können oder nur noch eine Sache entscheiden können. So, dann sind Sie in dieser Konstellation. Eine gute Führungskraft im öffentlichen Dienst setzt schon viel früher an. Die setzt an und bekommt mit, wo sind eigentlich die potenziellen Konfliktherde, wo sind die potenziellen Interessen. Und die sieht zu, dass sie am Ende eine Aktenlage hat, die ihr Entscheidungsspielräume auch ermöglichen. Dafür müssen sie aber mit den Leuten ins Gespräch kommen. Dafür müssen sie in der Regel frühzeitig auch versuchen, diese Themen aufzugreifen, zu verhindern, dass sie in Entscheidungskonstellationen gedrängt werden, wo sie gar keinen anderen Weg mehr haben. Also ein Stück weit kann man das an der Stelle mit beeinflussen. Aber das setzt natürlich voraus, dass auch die Leute, mit denen sie auf den nachgeordneten Ebenen zusammenarbeiten, auch bereit sind, diesen Weg zu gehen und bereit sind, auf ein gemeinsames Ziel einzuzahlen und die Sicherheit auch haben, dass wenn sie das tun, also nehme jetzt mal ein Beispiel, ich habe eine Risikoentscheidung. Und in einer solchen Situation könnte jetzt einer meiner nachgeordneten Amtsleiter hingehen und sagen, ich schreibe jetzt Frau Diemert die Bücher schmutzig, indem ich einen langen Vermerk mache, wo ich ausführlich aufschreibe, warum bestimmte Themen nicht gehen und dass die Welt zusammenbricht, wenn ich bestimmte Entscheidungen treffe. Mhm. Wenn ich einen solchen Vermerk erstmal in den Büchern habe, kann ich, also in den Akten habe, dann habe ich möglicherweise keine andere Möglichkeit mehr, es sei denn, ich gehe persönlich in das Risiko und sage, ich ignoriere das, ich entscheide das trotzdem anders. Das kann ich natürlich tun, da muss ich eine sehr, sehr gute Abwägung machen, warum ich bestimmte Aspekte für nicht tragfähig halte, warum ich das anders sehe, damit ich, wenn das aufplöppt, wenn es am Ende schief geht, an der Stelle auch abgesichert bin und sicherstellen kann, dass ich nicht persönlich für diese Entscheidung hafte. Da sind wir wieder bei dem Haftungsrisiko.
Ja. Sie müssen eigentlich verhindern, dass er überhaupt was schreibt.
So, genau. Okay. Also das heißt, in so einer Situation muss ich enorm viel Kraft und Energie da reinstecken. Entweder indem ich mir noch meine externe Expertise reinhole und sage, das sehe ich aber alles anders. Also irgendwie muss ich ein Gegengewicht zu dieser, das geht alles nicht. Und diese und jene Punkte sprechen dagegen. Das muss ich irgendwie ausgeräumt bekommen, sonst kann ich das ja nicht entscheiden. So, also wenn ich gut führe, habe ich eine derartige Vertrauenskultur in einer Verwaltung, dass wir frühzeitig ins Gespräch kommen und dass dieser Vermerk gar nicht erst in meinen Büchern landet. sondern dass der Beteiligte zu mir kommt, dass ich mit ihm ins Gespräch komme und er mir sagt, Frau Diemert, wir haben diesen und jenen Punkt und wir schätzen das so und so ein. Und dass wir diese Punkte schon frühzeitig eingleisen und dann überlegen, ist das denn so? Kann man das nicht noch anders sehen? Gibt es nicht noch vielleicht andere Perspektiven, die wir mit reinnehmen können, damit wir den Entscheidungsspielraum größer bekommen? Mhm. Was braucht ihr, damit wir bestimmte Themen auch gut abgesichert bekommen? Also es gibt die Möglichkeiten zu verhindern, dass sie am Ende quasi nur noch von unten gesteuert werden und damit von einer Vielzahl von Einzelinteressen. Wir sind natürlich auch arbeitsteilig hier in Köln unterwegs mit ganz vielen einzelnen Institutionen und jede quasi ihr Thema hochhält. Das hört sich jetzt so abstrakt an. Ich mache es gerne noch mal an einem anderen Beispiel.
Ja, gerne.
Ich nehme immer das schöne Beispiel, wenn wir ein bestimmtes Interesse haben, zum Beispiel den Radverkehr stärken. Dann geht die Politik hin und sagt, ich brauche einen Radverkehrsbeauftragten. Und dann habe ich einen Radverkehrsbeauftragten, der hat die Rückendeckung der Politik und den Auftrag der Politik unseres Rates, sich um den Radverkehr zu kümmern. Dann guckt der auch so ein bisschen scheuklappenmäßig auf den Radverkehr. Und dann habe ich aber auch den Fußverkehr. Und dafür gibt es vielleicht auch einen Fußverkehrsbeauftragten. Und ich habe natürlich auch noch den motorisierten Individualverkehr. Aber alle steilen sich dieselbe Straße und alle konkurrieren um dasselbe Gut und um denselben Straßenraum. Und wenn Sie jetzt Institutionen und bei uns Ämter und Dienststellen haben, die haben ein spezifisches Interesse, das meine ich mit Ressortinteressen, das meine ich mit spezifischen Interessen, in diesem Fall den Radverkehr, den Fußverkehr und vielleicht auch den motorisierten Individualverkehr, dann gucken die auf ihr Bereich und am Ende müssen Sie das aber irgendwie zusammenbringen und Sie, die übergeordnete Ebene, das ist dann die Entscheidungsebene, die wird immer mehr auch damit belastet, dass sie diese Abwägungsentscheidungen treffen muss und die bekommt natürlich möglichst viel Entscheidungsspielräume hin, wenn sie in einem vertrauensvollen Miteinander ist, was die verschiedenen Institutionen angeht. Oder aber indem sie die zusammenführt und sagt, diese Interessenkonflikte versuche ich organisatorisch in einem Amt zu bündeln, sodass die diese Konflikte schon an anderer Stelle auch aufgelöst werden.
Animiert jetzt eigentlich zu einer Million Nachfragen in Pfade, aber die nehmen wir danach auf. Für eine haben wir zumindest Zeit noch, und zwar eine ganz praktische zu den Personen. Also wenn wir mal von den Institutionen, den Regelwerken weggehen, beschreiben Sie ja auch einen Typus von Ihnen zugeordneten, auch nachgelagerten Führungskräften, die so einen Weg auch mitgehen. Also die auch Lust darauf haben, in Situationen Entscheidungskompetenz anzunehmen. Ist dafür die öffentliche Verwaltung gut gerüstet? Wie kriegen wir dafür die richtigen Leute an die Stellen, damit die auch Lust auf Situationen und nicht auf Konstellationen haben? Und wie machen Sie das ganz praktisch? Also wie organisieren Sie so eine Art von Führungskräftereserve, die auch Lust hat, diese Spielräume auszuloten, sich nicht zu ergehen in den konstellativen Situationen, wo man zu Handlungs- und Erfüllungsgehilfen von bestimmten paradigmatischen Regeln wird, sondern Leute, die Lust haben, ihre Spielräume auszunutzen? Also was ist sozusagen der Lifehack, um dafür die richtigen Leute hinzubekommen, weil klar ist ja auch, am Ende gestalten Akteure Institutionen und natürlich macht es einen riesigen Unterschied, wer an welchen Positionen sozusagen dann mitzieht und Lust hat, wie Sie so schön gesagt haben, die Bücher schmutzig zu schreiben oder wer Lust hat zu sagen, nee, wir schreiben gerade nichts auf, ne, sondern wir versuchen es mal auf einem anderen Wege.
Ja, also am Ende müssen Sie natürlich trotzdem eine saubere Aktenlage haben. Ne? Also so, das gehört ja schon dazu. Wir sind am Ende schon auch regelgebundene Verwaltung. Aber Sie haben mich ja gefragt, was hat man für Möglichkeiten als Führungskraft, diese Themen auch nicht zu einseitig werden zu lassen, sondern auch Spielräume zu haben. Also meine Erfahrung ist, dass die Menschen, die in die öffentliche Verwaltung kommen, da ist schon ein unglaublich hoher Anteil intrinsisch motiviert und der kommt hierhin, um Stadt zu gestalten. Ja, es gibt auch diejenigen, die sehr sicherheitsorientiert sind und die vor allen Dingen eine gesicherte Arbeitsperspektive haben wollen und vielleicht auch stärker Regeln abarbeiten wollen. Aber es gibt einen Großteil der Menschen, die zu uns kommen, die wollen irgendwie gestalten. Das heißt, die sind per se eigentlich keine, ich schreibe dir die Bücher schmutzig, Leute, sondern das sind Leute, die wollen Lösungen finden. Und die große Herausforderung ist, die auch bei dieser Grundhaltung zu halten. Und dafür ist es erforderlich, dass wir auch eine Fehlerkultur leben und auch umsetzen. Das heißt, Leute, die Verantwortung übernehmen, die Entscheidungen treffen, die vielleicht auch mal einen Fehler machen, nicht direkt an den Pranger zu stellen. Das setzt als Führungskraft im öffentlichen Dienst voraus, dass man auch manchmal also Sie haben mich persönlich nach meiner Haltung und meiner Vorgehensweise gefragt, das setzt voraus, dass Sie auch Verantwortung übernehmen für Ihren Bereich und nicht im richtigen Moment den Schritt zur Seite gehen und sagen, das war ich ja alles nicht. Mhm. Dafür sind wir gewählt, dafür sind wir auch abgesichert, diese Entscheidungen zu treffen. Also wenn der Rat zu dem Schluss kommt, die Diemat kann nichts, dann kann er mich abwählen. Aber das ist dann eine Verantwortung, die ich übernehme, die mir dann auch nicht ganz so weh tut, weil dafür sind wir abgesichert. Und das muss, glaube ich, auch gewährleistet sein, dass man auch so eine politische Verantwortung übernehmen kann. Damit ist aber ein nachgelagerter Bereich an der Stelle auch ein Stück weit geschützt. Also diese Bereitschaft zur Führung und zur Verantwortungsübernahme auch in politischer Hinsicht muss da sein. Und dann wünsche ich mir, das können wir nicht eins zu eins gestalten, ich kann nur dafür werben, dass wir auch Verwaltung eine gewisses Experimentiermöglichkeit, Ausprobiermöglichkeit und auch Möglichkeit, mal Fehler zu machen, zugestehen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Öffentlichkeit erwartet, wir sind alles Übermenschen, die keine Fehler machen. Nein, hier arbeiten Menschen wie du und ich und die machen das bestmöglich, aber auch die machen mal Fehler. Und es macht etwas mit den Menschen in der Verwaltung, wenn sie, ich habe damals erlebt, wie die Duisburger Verwaltung auf das Love Parade-Unglück reagiert hat, was das auch in Bereichen ausgelöst hat, die mit dieser Entscheidung Love Parade überhaupt nichts zu tun hatten. Das verunsichert zutiefst und wenn die Leute sich nicht mehr trauen, einen Schritt zu machen, das lähmt an der Stelle Verwaltung. Und da ein bisschen mehr Vertrauenskultur auch in Richtung der öffentlichen Hand und der Verwaltung täte uns, glaube ich, insgesamt gut, ist aber nichts, was sich verordnen lässt oder was wir einseitig gestalten können.
Ja. Was total interessanter Gedanke ist, den ich jetzt vielleicht auch sozusagen politikwissenschaftlich professionell deformiert rausgehört habe, ist nochmal die interessante Unterscheidung von gewählt und erwählt. Und das ist interessant, weil das Gewählte, und das haben Sie ja gerade beschrieben, als Beigeordnete wird man gewählt, dann in gewisser Weise wiederum auch ein bisschen freier macht, weil man sagt, naja, ich kann sozusagen risikoaffiner operieren, weil die Abwahl, die mich zwar irgendwie bedroht, gleichzeitig aber auch ein interessanter Freiheitsdreh ist, der mich sozusagen aus einer professionellen Erwähltheitssituation entnimmt. Also, ne, üblicherweise macht sozusagen ein Wahlamt auch ein bisschen freier, einerseits abhängiger und vielleicht ein bisschen freier, bleibt sozusagen ambivalent.
Ne? Es ist jedenfalls für die Organisation gut. Also ob es für einen selbst immer, natürlich ist es, wir sind ja letztlich auch Beamte und wir fühlen uns auch der Sache verpflichtet. Aber für eine Organisation kann es ja ein Heilungseffekt sein, wenn eine Person für Themen, die schiefgegangen sind, auch die Verantwortung übernehmen muss, indem sie nicht wiedergewählt wird oder abgewählt wird. Und damit bündelt sich quasi eben auch eine gewisse Verantwortung und das lässt die gesamte restliche Verwaltung, aber wenn das gut funktioniert, auch freier agieren, weil im Ergebnis jemand da ist, der im Zweifel dafür auch die Verantwortung übernimmt. Und das ermöglicht es, wenn sie das gut machen, auch ihren nachgeordneten Bereichen etwas freier und etwas mutiger zu agieren. Das setzt natürlich voraus, und da sind wir bei einer Verwaltungskultur, dass sie ein gutes Miteinander haben als Führungskraft mit ihren nachgeordneten Bereichen und dass die in der Regel zum einen versuchen, auch ihnen keine, ich sag immer, Eier ins Nest zu legen und gleichzeitig aber auch wissen, wenn es hart auf hart kommt, können sie sich auf diese Verantwortungsübernahme und diesen Schutz durch die politisch gewählte Ebene verlassen. Ich finde, dass das dann im Grundsatz gut funktioniert. Es wird schwierig, wenn sie nachgeordnete Bereiche haben, die vielleicht nicht loyal agieren. Das kann ich Gott sei Dank für meinen Bereich überhaupt nicht sagen. Aber wenn Sie natürlich Institutionen haben, wo möglicherweise Amtsleitungen, weil sie anders politisch besetzt sind, vielleicht gar nicht das Interesse haben, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und das gesamte Ganze zum Funktionieren zu bringen, dann wird es natürlich schwieriger.
Super. Das ist schön. Jetzt haben wir sozusagen auf den letzten Meter noch die Kurve, weil das Gute ist, Sie müssen jetzt nicht wählen, sondern Sie können erwählen und sozusagen zum Cliffhanger des Podcasts beitragen, nämlich sozusagen am Ende und als Rausschmeißerfrage noch zu gucken, mit wem wir diese Themen, die wir jetzt alle aufgeworfen haben. Also mein Zettel mit 9 Fragen ist irgendwie voller geworden als die, die ich stellen konnte. Also muss ich sozusagen anderen Gästen weitere Fragen stellen. Und die Abschlussfrage an Sie wäre sozusagen, was wäre Ihre Empfehlung, wenn wir das Thema weiter einkreisen wollen, umkreisen, vielleicht auch andere Perspektiven hören wollen? Wer wäre die Idee, mit wem ich sprechen sollte mit dem Podcast?
Ja, also Sie haben mich ja jetzt nun sehr intensiv sozusagen nach dem Innenblick, wie führt eigentlich Verwaltung, wie geht man mit Verantwortungsübernahme und mit diesen doch manchmal auch komplexen Regelungszusammenhängen umgefragt. Ich glaube, es wäre ganz gut, nochmal einen Blick auch von außen zu bekommen. Also zum einen könnte ich mir vorstellen, dass Sie mit Frau Professorin Sabine Kuhlmann sprechen. Die hat auch aus europäischer Perspektive nochmal geguckt, was macht eigentlich kommunale Handlungsfähigkeit aus? Wir sind ja doch sehr stark davon abhängig, wie auch unser Regelwerk vor Ort, auch Kommunalverfassung organisiert ist. Haben wir heute nicht drüber gesprochen, gibt es auch ganz viel zu sagen. Also das könnte ganz spannend sein. Und ich persönlich habe auch immer sehr geschätzt Carsten Kühl. Der hat sowohl im Gepäck die Erfahrung als Minister, also aus dieser politischen Verantwortung heraus, aber aus der Landesebene heraus und war lange Jahre Leiter des DIFU, also des Deutschen Instituts für Urbanistik, und hat da ja auch ganz viel mit Kommunen zusammengearbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass das lohnenswerte Perspektiven sind. Mir fallen noch viel mehr ein, aber ich belasse es jetzt erstmal bei den beiden.
Okay, super. Vielen lieben Dank. Die beiden Hinweise habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel. Und insofern vielen Dank an Sie, dass Sie mitgemacht haben, sich die Zeit genommen haben. Das war super interessant und vielen Dank fürs Mitmachen, Frau Diemert.
Ja, hat mich sehr gefreut. Viel Erfolg weiterhin beim Podcast und vielen Dank auch an alle, die bis zum Schluss zugehört haben, für das Interesse.
Unbedingt. Der Mieter-Podcast ist eine Produktion der Wissenschaftscampus NRW GmbH. Mehr Infos und Kontakt unter www.vika.nrw. Gastgeber Professor Dr. Martin Florak. Sprecherin Isabel Steinhauer. Redaktion, Konzept und Kommunikation Lisa Debu. Postproduktion und Text Isabel Steinhauer.